Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum. Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.
Herzlich willkommen. Dieses Jahr ist ein ganz besonderes Jahr. Karl Theodor, Mannheims denkwürdiger Kurfürst, um ihn mal so salopp zu nennen, der die Stadt 1778 wegen Erbfolge verließ und dabei den ganzen Hof mitnahm, der wäre in diesem Jahr 300 Jahre alt geworden, wenn wir denn so alt werden könnten. Viele Kultureinrichtungen haben sich diesen Geburtstag aber zum Anlass genommen, um an Karl Theodor und seine Zeit zu erinnern, sie uns vorzustellen und uns mit Orten und mit Menschen und mit der Kunst von damals vertraut zu machen. Damals lebten hier viele Menschen, für die Mannheim ihr Mannheim war, genauso wie wir heute Mannheim als unser Mannheim empfinden. Das Archivum hat deswegen eine Ausstellung geplant, die jetzt im Oktober starten wird und bis zum Januar geht. Am Schluss kommen nochmal die genauen Daten. Die Stadt und ihr Kurfürst. Aber, wie auf der Webseite zu lesen ist, anders. Und anders ist immer interessant und deswegen sind Sie heute hier im Bermudafunk in unserem Studio und wir werden erfahren, was anders bedeutet. Ins Studio gekommen sind Dr. Andreas Schenk und Dr. Thomas Throckmorton. Und ich befürchte, dass ich bei dir, Thomas, irgendwie einen Knoten in die Zunge kriege. Und deswegen haben wir uns besprochen, dass wir per Du sind. Also nochmal, hallo Andreas, hallo Thomas, ich bin Christine.
Hallo,
hallo.
Freut uns sehr.
Ja, das hat mich sehr neugierig gemacht, als ich das gelesen habe, anders. Was kann ich mir darunter vorstellen? Was habt ihr anders gemacht?
Naja, anders heißt erstmal, in der Regel fokussieren sich alle aktuell auf Karl Theodor, auf diese große Herrscherpersönlichkeit, die eben jetzt 300. Geburtstag feiert und die natürlich viel für Mannheim gemacht hat. Wir wollten aber den Fokus ein wenig verschieben. Wir interessieren uns eher für die Menschen, die eigentlich in Mannheim gelebt haben unter Karl Theodor. Das heißt, man geht in die Ausstellung rein und lernt dann ganz normale Leute kennen, eine Marktfrau beispielsweise oder auch einen Bettler, und kann so etwas lernen über die Alltagsgeschichte zur Zeit Karl Theodors.
Aber ich muss jetzt kurz unterbrechen, denn kurz bevor wir angefangen haben, hast du gesagt, ich liebe Karl Theodor. Und jetzt muss ich doch fragen, was liebst du denn an ihm?
Ja, ich hätte das nicht sagen dürfen.
Doch, das darfst du.
Nein, ich liebe Karl Theodor nicht, weil er Karl Theodor ist, sondern ich finde es eher interessant, für was eine Zeit er eigentlich steht. Da ist ganz viel Spannendes in Mannheim passiert zur Regierungszeit Karl Theodors. Wenn Sie zum Beispiel durch die Stadt laufen, dann sehen Sie noch die alte Sternwarte, die wurde zur Zeit Karl Theodors gebaut. Sie sehen das Zeughaus, wo heute die Reichs-Engelhorn-Museen drin sind. Auch das wurde zur Zeit Karl Theodors gebaut. Das heißt, da ist ganz viel Stadtentwicklung in seiner Zeit passiert. Und ich habe, je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, auch viel mehr über Mannheim gelernt und über die Menschen, die dort gelebt haben. Also liebe ich gar nicht zwingend Karl Theodor, ich liebe eher Mannheim.
Ja, ich habe auch gelesen, dass der Mozart-Vater gesagt hat damals zu seinem Sohn, du musst nach Mannheim gehen, das ist der wichtigste Ort in Europa für die Musik. Und das war in der Zeit von Karl Theodor, da war das hier, glaube ich, sehr, sehr trubelig und sehr belebt von vielen Künsten. Und Andreas, sag mir, liebst du auch Karl Theodor? Vielleicht direkt?
Natürlich. Aber auch in dem Sinne wie Thomas, muss ich tatsächlich auch gestehen. Ich liebe das, was er gemacht hat mit der Stadt. Er hat die Stadt tatsächlich zu einem Hotspot der Kunst, der Musik, der Wissenschaft gemacht im 18. Jahrhundert und hat dafür gesorgt, dass Mannheim international als bedeutende Residenzstadt wahrgenommen wurde. Das finde ich total spannend, wie sich Mannheim in dieser Zeit entwickelt hat, was er alles gefördert hat. Er selber war ja wohl auch persönlich sehr interessiert an Kunst und Wissenschaft etc. Aber es hat natürlich auch, das muss man auch dazu sagen, hat auch immer seiner Selbstdarstellung gedient. Ein Regent, der stellt sich auch mit.
Das ist bis heute so geblieben.
Da, genau. Ja, ja.
In der genau Politik, das ist nicht viel anders als damals.
Genau. Ja.
Wenn wir jetzt da aber zurückgehen und ihr habt ja gesagt, beide, also dass ihr euch Menschen vorgenommen habt, da will ich gleich mal näher noch nachfragen, also zu gucken, wer hat denn da gelebt überhaupt, ja? Und wie sah das hier aus in Mannheim? Wie viele Menschen haben denn hier gelebt?
Also unter Karl Theodor waren das so immer zwischen 20.000 und 25.000 Einwohnern. Damit war Mannheim tatsächlich die zweitgrößte Stadt im südwestdeutschen Raum. Nur Frankfurt war größer. Und ganz interessant ist, dass diese Stadt sehr, sehr vom Hof dominiert wurde. Das heißt, ungefähr 4.500 Leute hatten irgendeine Zugehörigkeit zum Hof. Also so ungefähr ein Viertel der Einwohner, ein Fünftel. Und wir hatten dann darüber hinaus noch 6.000 Militärangehörige. Das wird immer vergessen. Mannheim war einerseits Residenzstadt, aber auch Garnisonsstadt. Und dann haben wir noch die normalen Bürgerinnen und Bürger. Und dann, was du gerade schon erwähnt hast mit Mozart, es gab ganz viele Leute, die natürlich von außen reinkamen. Das heißt, wir hatten ganz viele Reisende, die entweder zum Hof wollten, die sich aber auch die Sammlungen angucken wollten, weil Karl Theodor hatte ja diese wunderbare Bibliothek, wo Gelehrte Zugang hatten. Der hatte das Naturalienkabinett, was man besichtigen konnte. Und das hat auch Leute angezogen. Wir leben auch da in der Zeit, wo Reiseliteratur gerade irgendwie beliebt wird und auch Reiseführer. Und da war Mannheim auch drin. Also wenn man eine Tour gemacht hat als bürgerliche Gelehrte oder als Adliger, dann war Mannheim auf jeden Fall auf der Liste. Und daher kommt es eben auch, dass dann so ein Gewusel in der Stadt in der Zeit war.
Und daher kommt es wahrscheinlich auch, dass Mannheim jetzt ein Knotenpunkt für ICEs ist. Man kann zumindest hier umsteigen. Das ist die Rückmeldung heute.
Ja, und schon damals war Mannheim ein Knotenpunkt für die Postkutschenrouten von den Turn- und
Siehst
Taxis.
Du? Genau. Ganz genau, ja. Wie kann ich mir denn die Ausstellung vorstellen, die jetzt bald am 16. eröffnet wird?
Also die Ausstellung funktioniert ein bisschen wie eine Zeitreise. Das war auch die erste Idee, die wir eigentlich hatten. Was wäre, wenn wir jetzt plötzlich ins Mannheim unter Karl Theodor versetzt werden? Und die Leute treten dann ein in unseren Sonderausstellungsraum und auf dem Boden haben wir dann einen historischen Grundriss von Mannheim, der ist da drauf geklebt. Und man läuft auf diesen Boden und dort befinden sich dann verschiedene lebensgroße Pappaufsteller. Und das sind insgesamt 20 Menschen, die diese Pappaufsteller repräsentieren. Und die erzählen etwas über ihr Leben, und zwar aus der Ich-Perspektive.
Akustisch? Also ist da so ein Tonband?
Nein. Nee, ist kein Tonband. Es sind, nicht, dass es ein falsches Bild ist, es sind dann Figuren erstellt aus Pappe, die im Raum stehen. Und auf den Figuren erscheinen dann quasi Sprechblasen mit Texten der Figuren, denen wir diesen Personen in den Mund gelegt haben.
Wie habt ihr die denn ausgewählt?
Wir haben gesagt, wir möchten möglichst die Vielfalt der Stadt darstellen und suchen Leute, die entweder im Hof tätig sind, im Bereich der Wissenschaft, der Kunst, die auch das alltägliche, normale Mannheim quasi repräsentieren, wie zum Beispiel eine Marktfrau oder ein Bäcker. Wir haben also verschiedene Personen gesucht und haben dann auch immer gleichzeitig nach Quellen gesucht. Gibt es überhaupt genügend Quellen, um über diese Person etwas erzählen zu können? Wir mussten mitunter dann manche Personen wieder fallen lassen, weil wir da einfach zu wenig Informationen dazu hatten.
Bei der Bäckerfrau, Thomas, wie ist das, wie geht man da vor?
Ja, das ist nicht so leicht, weil bei bedeutenden Persönlichkeiten ist klar, da hat man in der Regel Briefe, Tagebücher, irgendwelche Quellen zu denen. Bei den einfachen Leuten, die haben in der Regel wenig über sich geschrieben und dann muss man die Quellen, die man hat, in gewisser Weise gegen den Strich lesen. Was bedeutet das jetzt? Wir haben beispielsweise Verordnungen, weil Karl Theodor und auch die Stadt haben sehr gerne Verordnungen erlassen, da haben wir jede Menge von. Und aus diesen Verordnungen kann man zum Beispiel indirekt ableiten, wie das Leben damals eigentlich war. Also zu welchen Preisen durfte Brot verkauft werden? Wie wurden Feuerstellen kontrolliert? Weil jede Bäckerei war natürlich eine potenzielle Feuergefahr. Auch, das wurde von der Obrigkeit kontrolliert und so kann man indirekt etwas über die Lebensverhältnisse der Leute herleiten. Und dann haben wir noch einen großen Vorteil, wir haben Amtsbücher bei uns im Archivum, da wurden alle Grundstücksbesitzerinnen und Besitzer in Mannheim erfasst, mit Name und Beruf. Das heißt, wir wissen, wo welche Angehörige eines Berufs gelebt haben und so haben wir so stückchenweise uns die Informationen zusammengesucht. Aber ich will auch nicht verschweigen, zum Glück gibt es auch ganz viel Forschungsliteratur, darauf konnten wir natürlich auch zurückgreifen.
Aber wenn du erzählst, dass ihr da geguckt habt, also wie haben die Menschen gewohnt in Mannheim, wer wohnte da, welche Hausnummer, seid ihr da manchmal auch ein bisschen da drin verloren gegangen, in der Begeisterung vielleicht?
Insofern, als wir wirklich die Qual der Wahl hatten, wen wählen wir aus? Das war gar nicht so einfach. Wir haben ja 20 Personen jetzt, die wir zeigen in der Ausstellung. Wir hätten viel mehr zeigen können.
Habt ihr gelost?
Nee, wir haben dann wirklich so versucht zu entscheiden, wo haben wir genügend Material, was also Infomaterialien, Quellen. Und es ging auch letzten Endes um die Frage, repräsentieren diese Leute etwas, was wir auch zeigen möchten. Also es nützt nichts, wenn ich 2 oder 3 Musiker und 3 Künstlerinnen darstelle und ich vergesse dann den Soldaten. Also insofern hat man da immer eine Auswahl treffen müssen.
Wir haben denn die Soldaten gewohnt? In Familien oder Kasernen? Wie war das?
Kommt drauf an, in welche Zeit man geht. Also, und welchen Rang man hat. Die Offiziere, die haben so eine Art Logiegeld bekommen und haben sich dann selber Wohnungen gesucht. Die normalen Soldaten, die waren am Anfang einfach in Privathaushalten einquartiert. Das hat auch wiederum den Leuten, denen diese Privathaushalte gehörten, nicht so wirklich gefallen. Und da gab es ständig Konflikte. Und dann wurden aber neue Kasernen gebaut. Und dort waren dann die normalen Soldaten untergebracht. Das heißt, immerhin hatten sie eine Wohnung. Aber ihr Sold wiederum war nicht wirklich hoch. Und deswegen haben die Soldaten noch irgendwelche Nebenbeschäftigungen immer machen müssen und haben teilweise sogar gebettelt. Da gibt es dann noch Verordnungen dagegen, weil das will natürlich niemand, dass sie das tun. Das heißt, das Soldatenleben war ziemlich hart in Mannheim.
Ich habe gelesen oder jetzt auch erfahren in der Vorbereitung, dass Collini nicht nur ein Haus ist, ein großes, sondern ein Mensch.
Genau. Es gibt ja in Mannheim das Collini Center und wir haben eine Collini Straße. Und der Namensgeber gewissermaßen, das ist Cosimo Alessandro Collini.
Das klingt sehr romantisch.
Ja, ein in Florenz geborener Sohn einer adligen Familie, der ursprünglich Jura studieren wollte, sich dann aber auf anderes besonnen hat. Er ist auf ganz verschlungenen Wegen, unter anderem hat es ihn nach Berlin geführt, da hat er Voltaire kennengelernt und mit Hilfe von Voltaire ist er dann nach Mannheim gekommen, wurde hier an den Hof berufen und wurde von Karl Theodor zum Hofhistoriographen ernannt, also Geschichtsschreiber, der die Geschichte Mannheims dargestellt hat. Er hat auch Untersuchungen über die Bevölkerung Mannheims und ihre Struktur angestellt und er hat vor allem wissenschaftlich geforscht im Bereich der Naturforschung. Karl Theodor hat ja ein Naturalienkabinett gegründet und Collini wurde zum Direktor berufen und er hat tatsächlich einige Sammlungsstücke angeschafft und hat die auch beschrieben. Unter anderem stammt von ihm die erste Beschreibung eines Flugsaurierfossils.
Und meinst du, ihm hätte das Collini Center gefallen, dass er damit verknüpft ist?
Also, dass man an ihn erinnert, das hätte ihm bestimmt gefallen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Oh, wie diplomatisch.
Ja.
Vielleicht hätte es ihm sogar gefallen, weil Collini hat ja diese erste humangeografische Studie zu Mannheim gemacht. Also ist Mannheim gut für den Handel geeignet? Wer wohnt da eigentlich? Und die ursprüngliche Idee des Collini-Centers war ja schon, Wohnen, Arbeiten, Freizeit miteinander zu verbinden. Und vielleicht hätte er diese Idee interessant gefunden. Wer weiß.
Ja, das stimmt. Das ist ja eigentlich auch eine Idee, die ganz aus der Aufklärung geboren ist, wenn wir ins 18. Jahrhundert zurückgehen. Das ist ja ein Jahrhundert der Aufklärung. Und Collini war auch ein Repräsentant dieser Zeit. Insofern, dass er wirklich ein Universalgelehrter war, der wirklich ganz viele Interessen hatte, wissenschaftlich unheimlich viel Interessantes gemacht hat. Und er wurde auch sehr anerkannt. Also er hat eine hohe Reputation gehabt, hier in Mannheim und darüber hinaus.
Und erzählt ihr davon auch was in der Ausstellung? Kann ich da was sehen über Collini?
Ja, ja. Er steht also leibhaftig quasi in der Ausstellung. Ja. Und es gibt diese Sprechblase. Und da erzählt er was über sich und sein Leben. Und wir haben dann noch zusätzlich beigesteuert einige biografische Angaben und auch einige Informationen zur Wissenschaft im 18. Jahrhundert in Mannheim.
Genau, also die Figuren sind immer in so eine Art Vorder- und Rückseite eingeteilt. Erst erzählen die Figuren was über sich und dann kontextualisieren wir das noch mit Hintergrundinfos. Und so ist das bei Collini eben auch. Ich habe sogar schon im Ohr, wie er sich vorstellt, gestatten Cosimo Alessandro Collini.
Ja, es klingt
sehr
super.
Sehr klangvoll.
Ja. 20 Menschen habt ihr gewählt. Mhm. Jetzt haben wir gerade etwas von Collini gehört. Habt ihr Lieblingsfiguren? Lieblingsfiguren, sage ich, es sind ja Menschen. Habt ihr Lieblingsmenschen? Andreas, gibt es jemanden, den du besonders mochtest?
Also ich mag besonders die Katharina Treu. Das ist eine Künstlerin. Das ist sehr ungewöhnlich im 18. Jahrhundert. Eine Künstlerin am Hof Karl Theodors, die zugleich Professorin an der Kunstakademie in Düsseldorf gewesen ist. Sie hat auch einen ungewöhnlichen Lebensweg. Ihr Vater war Künstler. Es gab eine Künstlerfamilie Treu in Bamberg und sie hat schon in ganz jungen Jahren Kunstunterricht erhalten und sie galt schon früh als talentiert und hat dann tatsächlich studieren können mit Unterstützung eines Gönners, das muss ich überlegen, Fürstbischof von Speyer, der hat sie nach Düsseldorf an die Zeichnungsakademie geschickt und dort hat sie ihr Können dann verbessern können und sie ist dann auch wieder über verschiedene Empfehlungen ist sie dann nach Mannheim gekommen und konnte hier als Künstlerin unter dem Protektorat von Karl Theodor arbeiten. Er hat sie gefördert, er hat ihr Stipendien ermöglicht, sie konnte zum Beispiel nach England reisen und sie hat für den Hof gearbeitet, hat an der Ausmalung des Schlosses mitgewirkt, hat aber auch selbstständig arbeiten können und hat ihre Bilder auch verkaufen können. Also sie war auch gleichzeitig noch eine Unternehmerin. Also eine ganz interessante Person, die sehr selbstbewusst war, die dann 1778, als Karl Theodor nach München gegangen ist, um dort die Erbfolge anzutreten, ist sie in Mannheim geblieben und hat hier noch einige Jahre dann auch weiter gearbeitet.
Gibt es denn von ihr hier noch was zu sehen? Gibt es Bilder von ihr?
Es ist im Schloss, ist es schwierig da zu identifizieren, wo noch was von ihr wäre. Wir wissen, dass in Bamberg es gibt ein Gemälde ihres Bruders, also ein Porträt von Katharina Treu, gemalt von ihrem Bruder. Und interessant ist, dass sie auf diesem Gemälde einen Teil auch selber gemalt hat. Das ist belegt. Man weiß genau, was sie gemalt hat, ein Stillleben, was bei diesem Porträt mit zu sehen ist. Und sonst gibt es nicht mehr so viele überlieferte Bilder von ihr. Mhm.
Und Thomas, hast du auch einen Lieblingsmenschen von den 20?
In der Tat, und zwar Johann Georg Renner. Das war der Besitzer des Pfälzer Hofes und der Pfälzer Hof, der war damals am Paradeplatz und das war die feinste Adresse Mannheims. Das war ein Gasthaus und es gab in Mannheim damals unheimlich viele Gasthäuser wegen eben der vielen Reisenden, die kamen und er war da eben der erfolgreichste Gastwirt. Seine Eltern hatten das Haus schon erworben, die hatten vorher einen ganz anderen Gasthof und dann hat er das ab ungefähr 1770 richtig zum Erfolg geführt, hat dann auch Häuser, die drumherum lagen, aufgekauft, hat ein neues Stockwerk draufgesetzt und dieser Pfälzer Hof existierte tatsächlich bis, ich meine, in die 1920er rein, also wirklich lange, natürlich unter wechselnden Besitzern, aber den gab es sehr lange. Und was ich besonders schön finde, es gibt eine Weinliste vom Pfälzer Hof von den 1780ern. Da war also Karl Theodor schon gar nicht mehr in Mannheim, aber ist ja nicht so wichtig. Und da wird unter anderem sogar Jamaica Rum schon angeboten und das finde ich super. Übrigens geschrieben Jamaica Rum mit UH. Weil, naja, damals war das ja mit der Rechtschreibung noch nicht so vereinheitlicht.
Und Ruhm passt ja auch mehr zu dem ganzen Hofgetue, will ich jetzt mal so sagen, was ganz wichtig war. Wie war das überhaupt am Hof? Also wie wurde da gelebt zu der Zeit? War das trubelig? Es war ein großes Riesenschloss. Da müssen ja Tausende von Menschen ein- und ausgegangen sein.
Ja, vor allem das Schloss ist wie so ein kleiner Mikrokosmos wirklich, weil wenn man das Schloss sich in Flügeln vorstellt, dann hat man erstmal den Hauptflügel im Zentrum. Da war der große Festsaal, der Rittersaal, den man heute auch noch besichtigen kann. Und dort fanden eben die wichtigen Feste statt. Beispielsweise fanden sogenannte Karnevalslustbarkeiten statt. Das ging eigentlich schon im Januar los und ging dann bis Aschermittwoch. Und dann gab es regelmäßig Bälle in diesem Rittersaal. Außerdem gab es aber dort in diesem Hauptflügel auch die Appartements des Kurfürsten und der Kurfürstin, die man zu besonderen Anlässen eben auch ein Stück weit besuchen konnte, aber nur bis zu einer gewissen Grenze, weil das kennst du vielleicht von anderen Fürsten aus der Zeit. Es gab ja diese Raumabfolgen. Und je nachdem, wie weit man in einen Raum vordringen konnte, umso höher stand man in der Gunst des Fürsten oder der Fürstin. Wenn man dann aufs Schloss guckt, sich den linken Flügel anschaut, den Ostflügel, Da waren Regierungsbehörden drin, aber auch die Bibliothek, die leider zerstört wurde. Und das Archiv war dann natürlich auch ganz wichtig für uns. Und wenn man in den rechten Flügel geht, hat man das Schloss, die Hofoper. Und die Hofoper war zum Beispiel auch öffentlich zugänglich, auch für Leute aus dem gehobenen Stadtbürgertum zumindest. Und so sieht man schon, man hat Regierung, man hat Repräsentation, man hat aber eben auch, nennen wir es Lustbarkeiten, in einem Raum vereint. Und grundsätzlich war der Schlossbereich auch mehr oder minder öffentlich zugänglich. Das heißt, man musste natürlich ordentlich gekleidet sein. Es konnte nicht einfach jeder ins Schloss reingehen. Aber das, was man vielleicht unter höfischer Öffentlichkeit verstehen könnte, das fand da statt.
Das habe ich eben so versucht, mir so ein bisschen mit dem inneren Bild vorzustellen. Außenrum, also um das Schloss herum, waren da die Gewerke, waren da die Perückenmacher und Kleidermacher? Oder wer wohnte nah am Schloss dran?
Also nah beim Schloss wohnten die Adligen. Das ist eine Hierarchie in der Stadt gewesen. Je näher man am Schloss wohnte, umso höher stand man. Je weiter man vom Schloss weg war oder man war am Rand, Mannheim war ja von einer Festungsanlage umgeben, desto kleiner waren auch die Häuser, desto schlichter, einfacher. Da haben die einfachen Leute gelebt.
Wo war das über der Brücke?
Nee, über der Brücke gab es damals noch nicht in dem Sinne tatsächlich. Mannheim beschränkte sich auf die Lage zwischen Rhein und Neckar, also auf die heutigen Quadrate. Und es gab auf der anderen Seite der Brücke, da gab es Lustgärten sozusagen. Da hatten dann die wohlhabenden Mannheimer ihre Gärten. Und sie sind über eine Brücke, das war aber keine fest installierte Brücke, sondern eine Schiffsbrücke. Da konnten die dann den Neckar überqueren und ja ihre Gärten besuchen.
Und da, also ich habe ja schon verraten, dass Johann Georg Renner mein Lieblingsmensch ist. Ich bin offensichtlich auch ein großer Kneipenfan, deswegen mag ich ihn. Und es gab in diesen Lustgärten auch kleine Ausflugslokale. Und da sind dann auch die einfachen Leute hin am Wochenende. Und es gibt eine Beschwerde aus dem Stadtrat, wo gesagt wird, dass die Leute sich dann da betrinken und in den Privatgärten der reicheren Leute dann allerlei Unzucht treiben würden. Und das ging also wild zu in der Neckarstadt damals.
Geht es heute auch noch immer, oder? Und wo haben die ganz armen Leute gewohnt? Also Bettler und so weiter? Oder sagen wir mal so Diener, ganz unterste Ebene?
Unterschiedlich. Also zum einen gab es arme Leute, die lebten eher in der Nähe der Stadtmauern. Allein schon deshalb, weil die Straßengräben, die es da gab, die Burggräben meine ich, um die Festung herum, die trockneten oft im Sommer aus und waren dann sumpfig und haben gestunken. Und der Gestank hat sich dann da überall verbreitet. Und da will natürlich niemand leben, der es nicht muss. Ne? Deswegen waren da eher die ärmeren Leute in einfachen, einstöckigen Gebäuden. Dann hat man aber auch das ganze Dienstpersonal, also Dienstboten und dergleichen. Die haben teilweise mit dem Adel in den Palais gewohnt. Aber grundsätzlich kann man sagen, die ärmeren Leute waren eher Richtung Stadtwelle. Und dann gab es natürlich noch die ganz Armen. Und die Bettler, die wollte Karl Theodor am liebsten eigentlich gar nicht haben. Weil so eine Residenz ist natürlich auch eine Visitenkarte eines Herrschers. Und deswegen soll das besonders gut aussehen und repräsentativen Zwecken dienen. Und deswegen gab es gewisse Almosenstellen. Dort wurden die Bettler hingeschickt. Und es gab das Zucht- und Waisenhaus. Da hat man tatsächlich die Waisenkinder und auch Straftäter einfach zusammengesteckt. Weil hat man halt damals so gemacht. Und da hat man auch, ich sag mal, fahrendes Volk hingeschickt und Bettler, die von außerhalb kamen, weil man die eben nicht im Stadtraum haben wollte. Das heißt, Außenseiter, Arme wurden weitestgehend marginalisiert, kann man schon sagen.
Gibt's da auch eine Pappfigur dafür?
Ja.
Ihr werdet wahrscheinlich niemanden recherchiert haben, oder? Gibt's ja auch Dokumente über Bettler? Nee.
Eher Verordnungen wieder. Das ist wieder dieses indirekt Quellenlesen. Wir haben aber einen Bettler, den trifft man vorm Stadttor. Und dann erzählt er, was er alles gelernt hat über Mannheim, nämlich, dass
er vielleicht... Der repräsentiert
genau,
dann alle Bettler.
Genau, dass er vielleicht dann ins Zuchthaus muss oder so und dann sagt er, oh, da kehre ich lieber um.
Gibt's denn eine Eröffnungsparty zu der Ausstellung?
Also am 16. Oktober haben wir die Eröffnung um 18 Uhr. Da ist jeder natürlich willkommen. Wir werden da auch einen musikalischen Beitrag haben. Und also neben dieser offiziellen Eröffnung wird es dann noch einen weiteren Tag geben. Das ist der Familientag. Wann ist der nochmal?
Am 27.10., ein Sonntag.
Und an diesem Tag, da laden wir auch wieder alle ein, uns zu besuchen. Wir bieten Führungen durch die Ausstellungen an. Es gibt bestimmte Aktionen, auch für Kinder. Und es gibt Musik und es gibt auch Personen, die in historischen Kostümen auftreten.
Auf jeden Fall merkt man, dass euch das richtig Spaß gemacht hat, zu kreieren, diese Ausstellung zusammenzustellen, oder?
Ja, also es war auch für mich ein bisschen wie eine Zeitreise. Und ich kann mir auch jetzt schon wirklich vorstellen, wie man dann diesen Raum betritt. Man sieht diese Figuren, die zu einem reden. Links und rechts sieht man dann Ansichten von der Stadt, wie sie früher ausgesehen hat. Ich glaube, das wird richtig gut.
Und Karl Theodor ist zwar nicht so stark präsent, aber er ist doch in der Ausstellung vertreten. Ganz am Ende der Ausstellung darf man ihn dann sehen und er erwartet dann
darf
auch
man
eine
den Ring küssen?
Na, es wartet eine Überraschung.
Oh, okay.
Das wird noch nicht verraten.
Ja, also das bedeutet schon mal, dass ich auf jeden Fall kommen werde, aber natürlich ist es auch so, dass eure Begeisterung sehr ansteckend ist und man sich das allein schon, wenn man euch zuhört, versucht vorzustellen und mit Mannheim auch so eine neue Berührung bekommt, ein neues Interesse bekommt. Also da kann ich euch persönlich schon mal ganz viel Dank aussprechen. Das ist schon mal bei mir gelungen jetzt hier.
Das freut uns.
Und wie ist das, wenn man so jetzt quasi so kurz vor einer Ausstellung ist? Ist man dann schon mit dem Herzen und dem Kopf schon bei dem nächsten Event oder könnt ihr das jetzt noch genießen?
Also wir sind mit dem Herzen natürlich immer bei Karl Theodor, ne? Das ist ja klar.
Nein, ganz so richtig, was du sagst. Wir sind beim Karl Theodor mit Herz und Gedanken sind wir bei ihm. Wir fiebern jetzt natürlich dem Aufbau entgegen. Da sind ja noch manche Dinge, wo man gucken muss, klappt es so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das ist immer noch mal ganz spannend. Also wir werden, glaube ich, erst so richtig aufatmen können, wenn dann diese Vernissage gewesen ist, wenn das alles gut geklappt hat. Da freuen wir uns natürlich schon sehr drauf, auf die Vernissage. Und leider ist es aber auch so, dass wir parallel schon das andere Aufgaben haben. Die nächsten Ausstellungen, die nächsten Projekte liegen
aber auch
wieder.
Aber die werden auch wieder
Hand.
Spannend sein.
Ja, genau.
Thomas, sagst du noch mal, von wann bis wann die Ausstellung geht?
Ja, vom 16.10., wo wir unsere Eröffnung haben, bis zum 26.01.
Und da freuen wir uns alle, Sie, euch dort zu sehen. Ich glaube, das wird wirklich eine ganz wunderbare Sache und endlich werden mal Menschen dargestellt und nicht nur Berühmtheiten, nicht alleine. Ich danke euch sehr, dass ihr hergekommen seid. Ich freue mich, dass wir diesen Podcast zusammen gemacht haben und sage auf bald. Vielen Dank, Andreas, und vielen Dank, Thomas.
Vielen Dank.
Danke.
Sie hörten Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum. Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.